Exotische Länder, vor allem in Mittel- und Südamerika, dienen sehr oft als Kulisse für die Filmtraumfabriken aus US-Amerika und Europa. Doch eigene Produktionen aus diesen Ländern gibt es nur sehr selten zu sehen. Nicht zuletzt liegt das auch daran, dass beispielsweise die südamerikanischen Länder noch immer politisch stark umkämpft sind. Filmemacher haben diese Befreiungskämpfe vor allem in den 60er und 70er Jahren mit ihren Kameras begleitet und eine Filmreihe namens Spuren eines dritten Kinos, die derzeit im Zeughauskino in Berlin zu sehen ist, beschäftigt sich mit eben jenen Filmen. Am Telefon begrüße ich nun einen der Organisatoren der Filmreihe, Nikolaus Pernetzky. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Nikolaus, was bedeutet der Begriff drittes Kino?
Drittes Kino, das ist ein Begriff, der, mit dem sich Filmemacher zunächst vor allem aus Lateinamerika, Brasilien, Argentinien, Chile, Bolivien, aber auch anderen Ländern selbst bezeichnet haben. Es war ein Versuch, sich selbst zu verorten, jenseits der einander konfrontierenden großen Blöcke. Also man kann das einmal politisch so fassen, dass das Dritte nicht die USA und nicht die Sowjetunion meint. Man kann es aber auch, das ist auch die eigentliche Intention gewesen, man kann es auch filmhistorisch auffassen als weder Hollywood noch, und das war damals die irgendwie hegemoniale Alternative, noch europäisches Autorenkino, sondern eben ein drittes, ein genuines, eigenständiges Kino der dritten Welt.
Wie hat sich denn das nun inhaltlich bzw. auch formal ausgedrückt, dieses dritte Kino?
Es ist sehr schwer, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. So etwas wie eine politästhetische Essenz des dritten Kinos gibt es nicht. Ursprünglich, so viel kann man sagen, ging es um Agitation, um Agitprop, aber nicht nur darum. Also es gibt so einen Gründungstext des dritten Kinos von Fernando Solanas und Octavio Gettino, zwei argentinischen Filmemachern, die bekannt sind vor allem für ihren epischen Dokumentarfilm L'Ora de los Hornos, die Stunde der Hochöfen. Von ihnen gibt es auch ein Manifest, Asia und Tercer Cine, zu Deutsch in Richtung eines dritten Kinos. Und darin legen sie die Koordinaten doch recht klar fest. Also es geht da um ein Kino, das sein Publikum anagitiert, auch eigentlich aus dem Kino heraustreibt auf die Straße, um dort politisch aktiv zu werden. Was in dem Manifest aber auch schon Erwähnung findet, ist eine veränderte Produktionsweise, also Guerilla-Filme machen mit leichtem Equipment, das sich gewandt den Situationen, womöglich auch staatlicher Repression anpassen, sie unterwandern kann, also eben keine Studiofilme, keine großen Produktionsapparate mehr, was in diesem Manifest auch angedeutet wird, eine veränderte oder gefordert wird, eine veränderte Rezeption. Also es geht halt dann darum, so das Dispositiv des Kinos als dunklen Saal aufzubrechen, der von der sozialen Wirklichkeit ringsum wasserdicht abgeschottet ist. Also andere Vorführstätten, aber auch selbstorganisierte Filmvorführungen, selbstorganisierte Distribution, weil man sich ja also im Falle eines so stark radikalisierten Kinos nicht darauf verlassen kann, dass es also nicht auf staatliche Auffangnetze verlassen kann. Also da kommt sehr viel zusammen, schon in diesem Manifest, das wie gesagt nicht viel mehr als ein erster Anstoß dazu war. Es gibt dann also später wurden noch sehr, sehr viele andere Filmländer, Produktionszusammenhänge, also unter diesen Mantel dieses Überbegriffs des dritten Kinos hineingeholt, zum Beispiel das frühe afrikanische Kino der 60er und 70er Jahre, also vom Gründervater Son Ben über weniger bekannte Regisseure wie Mustafa Alassane, Umar Oganda, Safi Faye, bis in die 70er Jahre zu Pierre de Conguet, Pipart. Solche Ausdeutungen des Begriffs des dritten Kinos, der das so weit fasst.
Sie haben immer wieder agitiert, Sie haben aufgerufen, aus den Kinos herauszugehen. Was waren denn so oder was sind denn so die Themen dieses dritten Kinos gewesen?
Ja, also auch da ist es nicht leicht, so etwas wie einen gemeinsamen Nenner zu finden. In den südamerikanischen Filmen, also wenn man das so, wenn man zur Pauschalisierung genötigt wird, müsste man wahrscheinlich sagen, ging es sehr stark um erstmal eine Analyse der herrschenden Verhältnisse. Also La Hora de los Hornos, der Film von Fernando Solanas und Octavio Bettino, hat mehrere Akte. Der erste Akt ist eben eine Analyse der politischen Situation in Argentinien Ende der 60er Jahre. Und im zweiten Teil schließen sich dann daran die politischen Forderungen an. Also es ging vor allem darum, erstmal einen Prozess der Bewusstwerdung von kolonialer, postkolonialer Ausbeutung zu initiieren. In Afrika ist es ein bisschen anders. Also da kann man, weiß nicht, sehr viel weniger von Agitation eigentlich sprechen. Da geht es oft erstmal nur darum, die postkoloniale Gesellschaft, die afrikanischen Gesellschaften nach ihrer Unabhängigkeit, nach Erlangung der Unabhängigkeit zur Darstellung zu bringen. Natürlich auch immer schon darum, bestimmte Probleme aufzuzeigen, aber da geht es schon auch mal erstmal sehr, sehr stark darum, zu einer Selbstdarstellung zu finden.
Wie war denn die Wirkung des dritten Kinos auf die Menschen in ihren Ländern, in denen die Filme gedreht wurden?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo das dritte Kino tatsächlich in Ansätzen so etwas wie ein populäres Kino wurde, wo das auch angenommen wurde. Also um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, Jorge Sanchines in Bolivien und Peru hat ein Kino Junto al Pueblo, Seite an Seite mit dem Volk, in diesem Fall vor allem mit der indigenen Bevölkerung, gemacht oder versucht zu machen. Es ging ihm dabei darum, gemeinsam mit der Bevölkerung auch die Drehbücher zu diesen Filmen zu verfassen, die von deren Lebensumständen handeln sollten und die sich gar nicht an irgendein anderes Publikum richteten als an diese Indigenen selbst. Also die haben dann sind dann auch mit diesen Filmen durch die Dörfer getourt, haben die Filme eigentlich fast wie eine Art Kommunikationsmedium zur Selbstverständigung zwischen zum Teil auch eher isolierten Dorfgemeinschaften eingesetzt. Da hat das in einem sehr, sehr kleinen Rahmen vielleicht im Ansatz funktioniert. In anderen Ländern wurde das sehr schnell zum Problem oder war die Kluft zwischen dem dritten Kino und seinem fehlenden Publikum das eigentliche Thema der Filme. Also in Brasilien zum Beispiel bei Glauber Rocha findet man in sehr vielen Filmen eigentlich ja genau das wieder, dieses Problem, dass die Intelligenzia eigentlich überhaupt keinen Draht hat zu dem Volk, dass es als potenziellen Träger eines revolutionären Umsturzes adressieren will. Und in wieder anderen Fällen, wenn man nach Afrika blickt, war dieses Verhältnis sogar noch schwieriger. Es gab kaum funktionierende Infrastruktur, kaum Kinos. Und wenn, dann wurden die von indischen und amerikanischen Produktionen dominiert. Also da ist das frühe afrikanische Kino noch seltener bei der Bevölkerung angekommen.
Jean-Paul Sartre schrieb ja 1961, das ist das Ende, Europa ist an allen Ecken leck. Bisher waren wir die Subjekte der Geschichte, jetzt sind wir ihre Objekte. Das Kräfteverhältnis hat sich umgekehrt, die Dekolonisation hat begonnen. Wie hat denn das Kino dazu beigetragen, dass dieser Sartre-Satz tatsächlich, also dass es tatsächlich eingetreten ist, dass tatsächlich eine Dekolonisation stattgefunden hat?
Mit Blick auf das dritte Kino selbst kann man da unterschiedliche Strategien feststellen. In Afrika ging es zunächst vor allem darum, überhaupt autarke eigene Bilder von sich selbst herzustellen. Das gab es ja lange Zeit überhaupt nicht. Das Kino oder die Filmproduktion im kolonialen Afrika, also bis zu den Unabhängigkeitsbewegungen in den 60er Jahren, bestand nur aus also ging eigentlich in einem europäischen Blick auf. Es gab nur ein ethnografisches oder ein von einem ethnografischen Interesse getragenes Kino. Und diesen Bildern, auch den Bildern, die der Exotismus des Hollywood-Kinos hervorgebracht hat, galt es dann zunächst einmal, andere Bilder entgegenzusetzen. Da war das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Einsatz.
In den 60er und 70er Jahren war ja das politische Kino auch in den westlichen Industrienationen sehr stark vertreten. Filmemacher versuchten sich an Utopien und gingen mitunter sogar bewaffnet in den Untergrund. War das auch ein Verhalten, was sich auch die Akteure des dritten Kinos angeeignet haben oder wo auch Akteure des dritten Kinos mit in den bewaffneten Untergrund für eine andere, für eine vielleicht auch bessere Gesellschaft in ihrer Meinung nach gegangen sind?
Zeit- und ideengeschichtlich war es genau umgekehrt. Also die Guerilla-Kämpfe, die Unabhängigkeitsbewegungen in der Dritten Welt haben eigentlich dazu geführt, dass die europäische Linke sich derart radikalisiert und in den Untergrund gegangen ist. Also das Vorbild waren die Guerilleros auf Kuba und in Südamerika, auch in anderen Herden solcher Befreiungskämpfe auf der Welt die deutschen und französischen und italienischen Linksradikalen oder der linke Terrorismus ist also meiner Einschätzung nach eher schon eine Folgeerscheinung dieser Kämpfe in der Dritten Welt. Entsprechend würde ich dann auch nicht davon sprechen, dass sich das dritte Kino dieses Verhalten angeeignet hat. In vielen Fällen war das erzwungen. Also die Filme von Fernando Solanas und Octavio Gettino, jedenfalls noch La Hora de los Hornos, wurden sofort verboten, konnten, also ob sie wollten oder nicht, nur im Untergrund gezeigt werden. Also der Schritt, in den Untergrund zu gehen, war kein anzueignendes Verhalten, sondern einfach von den äußeren Umständen erzwungen. Entsprechend auch andere Filmpraktiken, also was ich vorhin angesprochen hatte, diese in ihrem Manifest lancierten Methoden einer gewandten, auf leichtem Equipment und flexiblen, kleinen Kollektiven basierte Filmproduktion ist auch eher den Umständen geschuldet als auf freier Wahl gründen würde.
Du hast es gerade eben schon angesprochen, Filme wurden relativ früh oder gleich nach dem Erscheinen verboten und konnten nur im Untergrund aufgeführt werden. Wie hat denn die Verbreitung der Filme überhaupt stattgefunden? Also es gab keine DVDs, kein Internet, kein Fernsehen. Gerade die US-amerikanischen Städte, da waren die Kinos natürlich komplett in der Hand der großen Hollywood-Studios, die nur ihre eigenen Produktionen gezeigt haben. Wie muss ich mir vorstellen, wie haben sich die Filme denn verbreitet?
Unter großem persönlichem Einsatz, auch des eigenen Lebens. Also ich habe es ja vorhin schon für Jorge Sanchines umrissen. Der hat gemeinsam mit seinem Filmkollektiv Dörfer im Grenzland von Peru und Bolivien bereist, mit einem Projektor und dort die Filme selbst gezeigt. Ganz ähnlich dürfte das im Fall von Solanas und Gettinos La Hora de los Hornos gelaufen sein. Andere Filmemacher, die dem dritten Kino zugerechnet werden, hatten schon auch Zugang zu staatlichen oder auch privaten funktionierenden Distributionswegen. Ich glaube, Rocha in Brasilien zählt dazu. In Afrika weiß ich es nicht so genau. Ich glaube, dass es in jedem Fall sehr schwierig war, die Filme überhaupt zu zeigen, wenn dann in Kinos in den größeren Städten, in den Metropolen. Aber da fehlen mir eigentlich da fehlt mir auch das genaue Wissen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt richtig aufgearbeitet ist, also die Umstände des des frühen afrikanischen Kinos, seiner Distribution und Rezeption.
Es ist noch nicht richtig ausgearbeitet, die Anfänge, aber wie ist es weitergegangen nach den 60er, 70er und vielleicht auch Anfang der 80er Jahre noch, als es sehr, sehr prägend war, dieses politische Kino, dieses dritte Kino? Wie ging es dann in den 90ern, in den Jahren 2000 oder vielleicht auch bis heute? Wie sieht das politische Kino, das dritte Kino aus? Gibt es das noch?
Ja, dazu sollte ich vielleicht sagen, unsere aktuelle Reihe heißt ja Spuren eines dritten Kinos. Und was sich in dem Titel andeutet, ist, dass wir da keine einfachen Kontinuitäten behaupten wollen. Also unser Einsatz ist nicht, das dritte Kino, den Begriff des dritten Kinos wieder aufzuwärmen und einfach allem überzustülpen, was es derzeit an irgendwie politischem Weltkino gibt. Wir glauben nicht, dass das dritte Kino noch existiert. Das ist eine historische Formation. Es war einmal unsere Idee, unsere Intuition ist doch, dass sich an dem Paradigma des dritten Kinos, das wirklich einen Fundus an Ideen zu einer politischen Ästhetik bereitgestellt hat, dass sich daran vielleicht bestimmte Querverbindungen zwischen unterschiedlichen aktuellen Kinematografien herstellen lassen, dass sich bestimmte politische Einsätze vor dem Hintergrund des historischen dritten Kinos besser herausarbeiten lassen. Das waren so die anleitenden Ideen bei der Programmierung unserer Reihe. Wir glauben nicht, dass das dritte Kino noch existiert, ja, in diesem starken Sinn.
Kommen wir auch mal kurz auf die Reihe zu sprechen. Das finde ich ganz interessant. Was sind denn da für Film-Highlights zu sehen? Was sollte ich denn, wenn ich jetzt in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen in Berlin bin, was sollte ich denn auf keinen Fall verpassen?
Ja, meiner Ansicht nach natürlich keinen einzigen Film. Die Reihe ist sehr dicht programmiert. Es sind 5 Close-Ups, so haben wir das genannt, auf das postkoloniale Filmschaffen der Gegenwart. Das sind einmal das neue, unabhängige philippinische Kino, zum anderen chinesische Dokumentarfilme, dann algerisch-französisches Kino, also einmal migrantisches Kino, maghrebinischer Einwanderer aus Frankreich, aber auch algerisches Kino, das sich sehr stark in ein Verhältnis zu Frankreich als ehemaligen Kolonisator setzt. Dann die nigerianische Videofilmindustrie, die sich selbst als Nollywood bezeichnet, in Anlehnung an Holly und Bollywood, an die Filmindustrien der Vereinigten Staaten und Indiens. Außerdem brasilianisches Kino, Filme, die sich um den Gegenstand, um den Gegenstandsbereich der Favelas gruppieren und in diesen Favelas nach einem neuen gesellschaftlichen Selbstverständnis suchen. Das sind unsere fünf Schwerpunkte. Und in den nächsten Wochen, also das philippinische Kino ist bereits vorüber, das brasilianische, soweit ich sehe, auch. Zurzeit befinden wir uns so auf halber Strecke des Nollywood-Blocks. Da kann man in den nächsten Tagen noch einige Highlights sehen. Vor allen Dingen den Yoruba-Auteur Tunde Kelani, dessen Filme sehr viel stärker als das Genre-Kino aus Nollywood in einer Kontinuität mit dem historischen dritten Kino stehen. Danach gibt es Cinéma Beur, also das algerisch-französische Kino. Da haben wir eine Art Mini-Retrospektive des algerisch-stämmigen Regisseurs Rabah Ameur Saimesh. Und zuletzt dann in der letzten Juniwoche gibt es die chinesischen Dokumentarfilme. Auch da fällt es mir schwer, eine Auswahl zu treffen. Also jeder der Filme liegt uns am Herzen und jeder der Filme lohnt es, gesehen zu werden.
Das Spannende fand ich ja daran ist, dass das dritte Kino, wir hatten es jetzt schon mehrmals gesagt, das dritte Kino eigentlich so in den 60er, 70er und 80er Jahren sich aufhält, befindet, wahrscheinlich eher in den 60er und 70er Jahren noch. Aber eure Filmreihe tatsächlich alles mehr oder weniger Produktionen aus dem Jahre 2000 bis 2010 sind. Nur zwei Filme von 1964 und 1967 sind. Vielleicht nochmal kurz, warum das?
Also die zwei Filme aus den 60ern sind als rahmendes Programm gedacht, als genealogische Einsätze, um auch die Herkunft, um die Herkunft des Gegenwärtigen auch wirklich nur in Andeutung mit hineinzunehmen. Der Einsatz der Reihe war, wie gesagt, nicht nochmal das dritte Kino zu zeigen, das hatten wir im letzten Jahr schon gemacht, sondern uns zu fragen, was im gegenwärtigen Weltkino könnte denn als das Erbe des dritten Kinos gelten? Das war unsere Ausgangsfrage. Wir haben dann sehr rasch festgestellt, also so ein Erbe in diesem einfachen, positiven Sinn gibt es nicht. Es gibt Spuren, Rückstände, Verunreinigungen und so denken wir dann auch das Verhältnis auch zu den politischen Ästhetiken, die im Rahmen des dritten Kinos ausgearbeitet wurden. Es ist keine Kontinuitätsbehauptung. Also der Einsatz war wirklich präzise, aktuelle Filme der letzten 10 Jahre. Es sollte nicht einmal, also wir wollten nicht einmal hinter 2000 zurückgehen, aktuelle Filme aus den letzten 10 Jahren zu versammeln und indem wir die Folie des dritten Kinos darüber oder darunter legen, vielleicht auch bestimmte Querbezüge hervortreten zu lassen, die politischen Einsätze stärker zu konturieren. Nicht alle Filme, die wir zeigen, sind in einem eindeutigen Sinn politisch. Sie sind die allerwenigsten sind agitatorisch oder sind so agitatorisch, wie das Solanas und Gettino in ihrem Gründungsdokument des dritten Kinos einfordern. Die meisten entwickeln einen ganz anderen Politikbegriff, also Politiken des Alltags, die sich an Beobachtungen, an sehr kleinteiligen Beobachtungen festmachen oder Verhandlungen der eigenen Geschichte, die oft auch über den Umweg von Filmgeschichte versuchen, die eigene Nationalität zu beleuchten. Also das sind in vielen Fällen mittelbare Politiken, die wir auch unserem Verständnis nach zu vermitteln haben. Deshalb gibt es zu sehr vielen der Filme Einführungen. Also die vielen Einführungen, die wir vor die Filme stellen, haben genau diesen Zweck, den wirklich schwierigen, nicht einfach zu fassenden Bezug zum dritten Kino, der uns interessiert, greifbar zu machen.
Vielleicht eine abschließende Frage noch ganz kurz. Gibt es das politische Kino, deiner Meinung nach noch?
Ich weiß nicht, ob es das jemals, also so singulär, so solitär überhaupt gegeben hat. Ich tue mir da sehr schwer. Klar gab es immer wieder mal einen hegemonialen Diskurs des politischen Kinos, zum Beispiel das europäische Autorenkino der 60er Jahre, die Politik der Form und ähnliches. Aber auch damals, wie gesagt, gab es ja schon parallel relativ unbeachtet das dritte Kino mit ganz anderen Konzepten, also ich weiß gar nicht genau, was das heißen soll, das politische Kino. Ich glaube, es hat es nie gegeben und es wird es wahrscheinlich auch nie geben.
Ich sprach mit Nikolaus Pernetzky, er ist einer der Organisatoren der Filmreihe Spuren eines dritten Kinos. Die Filmreihe ist im Juni 2010 noch im Zeughauskino Berlin zu sehen. Bis zum 29. Juni gibt es die Filme dort zu sehen, zu erleben mit jeweils fachkompetenten Einführungen. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, könnt ihr auf die Internetseite dieser Filmreihe gehen unter www.spureneinesdrittenkinos.net. Gibt es weitere Informationen. Und ich bedanke mich bei dir, Nikolaus, und wünsche dir noch eine schöne cineastische Zeit in diesem Monat.
Ja, vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Tschüss.